ja, übergewichtig war als Kind und wurde gehänselt. Ich war immer der Letzte im Sportunterricht, der gewählt wurde. Oder es hieß dann immer, ach Mensch, ihr habt schon alle Guten, ihr müsst den Achim noch nehmen. Also ich hatte das auch immer im Kopf, vielleicht wäre das gar nicht falsch, Mediziner zu werden, Arzt zu werden. Und habe dann Zivildienst gemacht und hatte ein Erlebnis, was mich da komplett von abgebracht hat. Und wir gingen da in Flipflops, so haben wir das im Buch geschrieben, in Flipflops in die Radiologie und kamen dann mit Bleischuhen wieder raus. Also es war eigentlich nach der ersten Untersuchung schon klar, dass das ein fortgeschrittener Krebs ist.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Achim, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Frage vorweg, wann hast du denn das letzte Mal etwas gegessen und im Nachhinein ein schlechtes Gewissen gehabt?
Ich habe geahnt, dass die Frage kommt. Also herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Was habe ich gegessen? Ich habe es wirklich geahnt und habe mir tatsächlich auf die Schnelle, weil ich heute Morgen die ganze Technik hier noch vorbereitet habe, mir einen Lebkuchen gegönnt. Ich habe wahnsinnig leckere Lebkuchen geschenkt gekriegt von dem Drei-Sterne-Koch Christian Jürgens. Und das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, Lebkuchen zu essen. Heute Morgen schon um 8 Uhr.
Aber mit schlechtem Gewissen oder ohne schlechtem Gewissen danach?
Das ist das Problem, dass ich im Moment nicht so viel schlechte Gewissen irgendwie in puncto Ernährung habe und relativ viel esse, wenig Sport treibe und insofern mein absolutes Höchstgewicht aktuell habe. Und das ärgert mich. Aber nee, schlechtes Gewissen habe ich beim Essen nicht. Aber danach.
Klassiker, Klassiker. Ja, ja, genauso gesund wollen wir ja hier in unsere Unterhaltung starten. Und ich würde auch gerne dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen. Dein Name?
Mein Name ist Achim Stefan Sam.
Dein Alter?
Bin 41, ist falsch. Ich bin 40 Jahre alt geworden in diesem Jahr.
Deine Heimat?
Meine Heimat ist Hamburg.
Deine Geschwister?
Darf ich nochmal kurz zurückdrehen? Heimat Hamburg, ja, das ist richtig, aber ich habe, ja, das ist gar nicht so leicht, die Frage so schnell zu beantworten. Also meine Heimat ist natürlich da, wo ich herkomme auch, also Großwaldstadt am Main. Da sind wir auch sehr häufig wieder, deshalb würde ich sagen, was ist eigentlich das Plural von Heimat? Mehrere Heimate, gibt es das?
Heimaterriche.
Heimaterriche, ich habe mehrere Heimaterriche, das ist Hamburg und das ist hier in Großwaldstadt und da, wo ich mich eigentlich wohlfühle, das ist dann Heimat. Ja.
Deine Geschwister?
Ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind.
Dein Vorbild?
Dietmar Hopp.
Weil?
Weil er so wahnsinnig viel Gutes tut und so viel Häme einstecken muss und sich trotzdem treu bleibt das Geld sehr sinnstiftend einsetzt, das er hat und sehr große Verantwortung zeigt.
Ja, wir werden, so sagt mir nicht nur mein Bauchgefühl, sondern auch mein vorbereiteter Plan für dieses Gespräch, früher oder später auf Dietmar Hopp zu sprechen kommen. Nicht unbedingt so in einem schönen Kontext, aber das werden wir später herausfinden. Mhm. Achim, stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Was ist denn das für ein Abend? Corona-Abend? Also sitze ich da alleine an der Hotelbar?
noch ja.
Also ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol oder gar nicht. Also wenn dann lasse ich es krachen, dann ist es auch richtig lohnt. Aber ich bin jetzt kein Genusstrinker, der sich abends an der Bar einen Wein bestellt oder einen doppelten Whisky oder einen Scotch oder so irgendwas. Ich würde mir tatsächlich eine Cola Light bestellen.
Eine Cola Light. Mhm. Stellen wir uns vor, jetzt würde ich auch zufällig an diese Bar kommen und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Und ja. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten an so einer Hotelbar, wenn man sich zufällig trifft?
Ach, ich finde Menschen total spannend. Also ich würde mich mit dir tatsächlich über dein Leben unterhalten wollen. Also das, was du jetzt mit mir machst, würde ich vielleicht im umgekehrten Sinne. Also mich würde es wahnsinnig interessieren, was du getan hast, um da zu sein, wo du bist. was du schon erlebt hast. Also das ist das Schlimme bei mir. Was heißt das Schlimme? Aber Verena, meine Frau, sagt immer, das ist ja, wenn man mit dir im Taxi fährt, ey, du quetschst ja die Taxifahrer aus. Das ist ja nicht zu glauben. Und nervt schon fast. Sie dreht dann immer den Kopf weg und guckt aus dem Fenster, weil sie es nicht hören kann. Aber ich unterhalte mich gern auch über Gott und die Welt und verteile die Welt auch gern neu und drehe es einmal wieder zurück. Also ich habe da ein großes Interesse an anderen Menschen und ich würde mich tatsächlich, ich würde wahnsinnig interessieren, mit wem du schon gesprochen hast, mit wem du schon Podcasts gemacht hast, wie du dazu gekommen bist, wer überhaupt der Aaron ist. Das würde mich interessieren. Und wie du zu deinem Namen gekommen bist.
Ja, da stecken natürlich ganz viele Themen drin. Das würde ich dir dann alles verraten und würde dich aber mit Sicherheit auch irgendwann fragen, Mensch, Achim, das ist ja hier ein ganz angenehmes Miteinander. Sag mal, was machst du denn so beruflich?
Das ist eine gute Frage, die ich dir gar nicht so schnell und ad hoc beantworten kann, weil ich das selber manchmal gar nicht weiß. Also ich habe Metzger gelernt, ganz ursprünglich, bei meinem Vater im Betrieb, also meine Eltern hatten eine Metzgerei. Und habe dann noch auf dem zweiten Bildungsweg eine mittlere Reife gemacht, habe dann angefangen zu studieren, bin also Ernährungswissenschaften, habe da mein erstes Buch geschrieben, war vorher noch Leistungssportler und bin dann so reingerutscht in diesen ganzen Ernährungszirkus, war lange Zeit Journalist bei einem Sportmagazin über 10 Jahre und war dann Redaktions- oder beziehungsweise hatte da, war Ressortleiter und habe dann Kooperationen geleitet und bin dann in die Verlagsleitung gerückt. Parallel habe ich ein Unternehmen gegründet mit dem Johannes Kerner und dem Werner Klatten zusammen. Wir haben eine Firma, die sich Eatletic schimpft, gegründet und haben darüber eigentlich meine Diplomarbeit oder erste Arbeit veröffentlicht. Es war die 24-Stunden-Diät und so weiter. Also ich habe da hab zig Sachen gemacht und mach's nach wie vor und habe da jetzt, das ist echt so eine Schwierigkeit, die ich immer habe, mich da irgendwie genauso einzuordnen oder zu bezeichnen. Also Christian Frommert, der ja auch schon bei dir war, Freund oder sehr enger Vertrauter von mir, der fragte mich kürzlich auch, ey, sag mal, Achim, wenn man dich mal irgendwo vorstellt oder so, wie, ich glaube, das war sogar in dem Zusammenhang mit dir und mit dem Podcast, dass er mich da vorgeschlagen hat, wie soll ich ihn dich da überhaupt vorstellen? Also es ist selbst für mich verwirrend, weil ich viele Sachen mache und viele Sachen einfach auch gerne mache und da kann. Also ich bin von Hause aus Ernährungswissenschaftler und Metzger und zumindest in der Seele noch Leistungssportler, auch wenn da jetzt etwas Bioprän drüber liegt über diesem Gefühl.
Ja, ich darf so viel verraten. Viele Gäste im Andersmacher-Podcast tun sich mit dieser Frage schwer. Ich selbst tue mich natürlich auch mit dieser Frage, was ich so beruflich mache, auch schwer. Deswegen habe ich in Folge 150 nämlich dazu einmal in einer Solo-Folge laut nachgedacht. Und Christian Frommert sprichst du an. Christian Frommert, so viel dann auch der Vollständigkeit halber. Folge 99 mit dem Titel Magersucht und Medienleben, eine bewegende Biografie und also erfrischend offen und ehrlich, wie er mit seiner Krankheit umgeht und wie er davon berichtet. Ich habe dazu einige Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, die das nachhaltig bewegt hat. Also da freue ich mich sehr an dieser Stelle vielleicht, Herr Frommert, falls Sie das jetzt hören, ein Dank für das Gespräch noch einmal und natürlich auch die Empfehlung jetzt, dass wir uns jetzt unterhalten. Achim, du hast vom Leistungssport gesprochen. Ich habe was von Radsport gelesen und jetzt ist es bei mir so, also du warst deutlich erfolgreicher als ich. Ich war auch im Radsport damals und das war so das höchste Glück der Gefühle für den Bundesliga-Kader in Nordrhein-Westfalen gefahren, aber ich glaube, du hast es ein bisschen weiter geschafft, richtig?
Naja, also erstmal ist es schon, sagen wir mal, 30 Kilo her, meine aktive Zeit. Und ja, was heißt weiter geschafft? Nee, also ich war nicht sonderlich talentiert. Also ich habe in erster oder bin in erster Linie Fahrrad gefahren, weil ich damals ja übergewichtig war als Kind und wurde gehänselt. Ich war immer der Letzte im Sportunterricht, der gewählt wurde. Oder es hieß dann immer, ach Mensch, ihr habt schon alle Guten, ihr müsst den Achim noch nehmen. Und das ging mir irgendwann tatsächlich auf den Geist. Und ich habe dann angefangen mit meinem Onkel, der ist sonntags immer, hat eine Mountainbike-Tour gemacht durch den Spessart und Odenwald. Und irgendwann bin ich da einfach mitgefahren und am Anfang war das so, ach Gott, ich war dann einfach eine Woche K.O. und mausetot und dann wurde es immer besser und ich habe also ein Kilo nach dem anderen verloren und es wurde alles irgendwie besser durchs Radfahren und habe mich dann, ja, das ging dann relativ schnell. Ich habe dann Ja, also Querfeldeinsport betrieben, das ist so eine Wintersportart, so ein Hybrid aus Straßenradfahren und Mountainbiken. Schon sehr alt, die Disziplin. Und da war ich recht gut gleich und bin dann Einsätze für die Nationalmannschaft gefahren. Also ich war kein festes Kadermitglied. Das war ich nur in Hessen im Landeskader. Aber so, ja, national war ich so unter den Top Ten und international auch mal, ja, das ein oder andere erfolgreiche Rennen gefahren. Aber die richtig guten, das war schon eine ganz andere Liga. Ich war so ein bisschen Erzrivale oder mein Erzrivale war Fabian Wegmann, der dann für Gerold
Ah
Steiner gefahren ist und
ja.
so. Aber er hat mich dann auch schnell überholt irgendwann.
Was war denn dein größter Sieg?
Ach, das war für mich persönlich. Also es gibt ja immer so, ja, war man jetzt vorne in einem Weltcuprennen oder irgendwie sowas. Aber für mich war tatsächlich der größte Erfolg, war mein erstes Querfeldein-Rennen, meine erste Hessenmeisterschaft im Querfeldein, weil ich da an den Start gegangen bin und war so im Kopf noch, ja, dicker Junge, dickes Kind, und dann war ich da einigermaßen trainiert und ich wusste überhaupt nicht, welchen Platz ich da haben werde, und bin in der ersten Runde losgestratzt und habe das Ding gewonnen und habe das komplette Fahrerfeld bis auf den zweiten Platz damals. Der war Weltmeister, das war Thomas Hirlwimmer, damals ein Mountainbiker. Der war Zweiter, meine ich. Und ich habe alle überrundet, also war eine Runde vorne, bin an allen vorbeigefahren, außer Thomas Hirlwimmer. Den habe ich dann quasi im Ziel, habe ich den die letzte Runde so einfahren sehen. Also das war einfach das größte Erlebnis, weil das war, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil es war zwar in der Jugend, beziehungsweise ja, in der Jugend, aber es war Wahnsinnserfolg für mich persönlich, weil ich das nie für möglich gehalten hätte, dass ich da, ja, so ein Radrennen gewinne oder da Landesmeister werde. Also das war was ganz Besonderes.
Und wenn wir schon bei den Erfolgen sind, dann lass uns über die Niederlagen sprechen. Was war die bitterste Niederlage in der Sportlaufbahn?
Ach, in der Sportlaufbahn, die Erkenntnis, die bitterste Niederlage war eigentlich die Erkenntnis, dass ich sportlich da nicht ganz vorne mitfahren kann, und die bitterste Erkenntnis war vielleicht noch dazu, da kann ich selber gar nichts für, aber dass im Leistungssport oder im Radsport, dass man irgendwann an den Punkt gerät, wo man überlegen muss, ob man das illegal betreibt oder einen mäßigen Erfolg hat dann gegebenenfalls auch noch, oder ob man das sein lässt. Und ich habe es damals dann sein lassen. Also das war eine sehr bittere Erkenntnis, dass es Sportarten gibt, wo man in der zweiten, dritten, vierten Liga noch gut mit dem Geld leben kann und dann auch seinen Sport betreiben kann als Beruf. Und das war oder ist eine ziemlich bittere Erkenntnis, dass es beim Radsport leider Gottes nicht so ist. Also dass das nicht in einem Verhältnis steht, Aufwand und letzten Endes dann einer gewissen Entlohnung, ne? Also wenn ich dich jetzt frage, wer war bei der letzten Tour de France Dritter oder Vierter oder Fünfter, ich weiß es nicht, du warst selber Radsportler, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich weiß es nicht. Und das, und wie soll es jemand wissen, der, na, also der normale Bürger oder Fernsehgucker, und da merkt man schon mal dran, dass das eigentlich überhaupt keine Präsenz hat, der Sport, und letzten Endes dann auch mit Jan Ulrich da eigentlich sang- und klanglos untergegangen ist in Deutschland.
Ja, letzte Tour, erster, zweiter, Pogacar, Roglic, dritter, gute Frage.
Oh, so, sehr gut.
Aber, ich meine, guckst du es, verfolgst du den Sport noch?
Am Anfang habe ich das mit einem sehr weinenden Auge immer getan und war da ganz nah dran und habe dann immer, ach, den hast du auch schon mal im Rennen geschlagen oder vor dem warst du auch schon mal. Und das hat dann aber irgendwann, hat es nachgelassen, und ich verfolge so die Klassiker, das finde ich super, da bin ich in, ja, das mag ich sehr, aber mir ist auch so diese, bei der Tour de France, wie sich die Körpertypen auch verändert haben. Also die wiegen ja noch, keine Ahnung, 45, 50 Kilo. Und das ist so eine ganz andere Radfahrerkategorie, als es zu meiner Zeit irgendwie noch war. Dann war das alles irgendwie athletischer und für mich auch ästhetischer, irgendwo anzuschauen. Das hat sich verändert, und so habe ich auch echt ein bisschen Lust verloren, mir die Tour de France komplett da anzugucken. Wahrscheinlich ist es auch ein gewisser Neidfaktor, weil ich jetzt das Dreifache wiege als die Jungs da. Aber und ich mir das gar nicht anschauen mag, dass ich selber vielleicht mal so rappeldürr war irgendwann. Aber nee, ich verfolge das nicht mehr so sehr.
Okay. Ja, ich meine, ich habe in den letzten Jahren, das kam bei mir auch wieder durch den Tourstart hier in Düsseldorf, wieder so da wurde so ein bisschen so die Liebe entfacht, weil ich finde den Sport nach wie vor faszinierend und begeisternd. Aber wenn ich das halt so sehe, wie dann da so ein, ich glaube 22 ist er, der Pogacar, so auf der letzten oder vorletzten Etappe war es ja das Zeitfahren, da dem Roglic den Sieg noch aus den Händen reißt. Also ich bin mir ziemlich sicher, die da ganz vorne sind definitiv nicht sauber. Also.
Naja, ich weiß es, das ist immer so eine, ja, also ich, Haken dran, ne? Also es wird wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch so sein. Aber wir wollen es ja auch nicht anders sehen, ne? Also
Ja,
du willst ja auch nicht
ja.
sehen als Zuschauer, dass die da irgendwie nach der zweiten Woche da, sagen wir mal, da hochkrebsen oder wir sind ja auch, wir treiben ja auch den Sport letzten Endes zu den oder in die absoluten Superlative und wollen es ja auch selber so sehen. Deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten und es ist für mich ja überall, so überall, wo Geld verdient wird, wird letzten Endes auch irgendwo betrogen. Ob es im Bauwesen ist, in der Politik oder sonst wo, wo es um was geht, geht es irgendwie auch zum gewissen Prozentsatz unlauter vor. Wo ich aber mir ganz sicher bin, ist, dass wenn man den Sport jetzt sauber bekäme, dann wären die Reihenfolgen und das Ranking wäre gar nicht groß anders, als es jetzt ist. Das ist das Absurde. Und du machst auch aus einem Esel kein Rennpferd. Also wenn dir in einem Sprint immer der Meter fehlt, um da vorne mit reinzufahren, dann machst du vielleicht einen halben Meter gut, aber du wirst da nicht zum Sprinterkönig. Das habe ich tatsächlich gelernt und auch selber gesehen. Man muss da schon ganz viel und eine ganz große Voraussetzung haben, dass man da auch so bestehen kann und da auch so vorne rein fährt. Deshalb habe ich trotzdem einen unglaublichen Respekt vor diesem Sport, weil man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich im Fußball in der zweiten Bundesliga spiele, dann habe ich da noch ein gewisses, ja, eine gewisse Anerkennung und bekomme auch ein gutes Geld und kann damit einigermaßen über die Runden kommen und auch eine Familie ernähren. Wie ist es denn im Radsport, wenn ich da eben national unter den Top 10 bin, was ja schon absolute Spitzenklasse ist, die trainieren ja ganz genauso wie ein Olympiasieger und dann trotzdem Probleme habe, irgendeinen Sponsor zu kriegen, das ist schon eigentlich dramatisch, ne? Und
Ja.
also eine Bekannte von mir oder ja, Freundin würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist immer gut bekannt. Wir sind sehr gut bekannt und wir mögen uns sehr. Wenn man Sabine Spitz sieht, die Mountainbikerin, die Olympiasiegerin war, eine Silbermedaille gewonnen hat und Bronze, also einer der ganz wenigen Athleten oder wenn überhaupt die Athletin, die alle drei olympischen Medaillen gewonnen hat und die jedes Jahr aufs Neue immer wieder Probleme hat, einen Sponsorpartner zu finden, das ist schon hart. Und dann kann ich verstehen, also das jetzt nicht in Zusammenhang bringen mit der Sabine Spitz, aber könnte ich verstehen, wenn jemand wirklich nicht aus den besten Verhältnissen kommt, sich dann nach oben strampelt und bei der Tour vielleicht um Platz 10, 15, 20 mitfährt. Und wenn es da nicht reicht, dass der alles gibt, um da zumindest aus seinem Sport auch was rauszuholen und auch damit überleben zu können oder auch eine gewisse Präsenz zu haben, da habe ich auch ein gewisses Verständnis.
Ja, oder schlichtweg die Familie zu ernähren, ne? Also
So ist es ja,
wenn du
es
in
ist
deiner
tatsächlich
Biografie
so.
alles auf die Sportkarte gesetzt hast und sowas habe ich damals ja, du wirst das auch mitbekommen haben, es gibt diese Leute, die setzen alles auf diesen Sport und stellen fest, okay, mit Mitte 20, sie sind dann irgendwie doch nicht so gut genug und haben jetzt aber auch keine Ausbildung, haben kein Studium und nichts. Also das ist, da entstehen schon Schicksale und deswegen, das ist schon richtig. Und was du sagst, das will ich auch nochmal unterstreichen. Bei Lance Armstrong ist es definitiv auch so, der hat in seinen Jugend- und Juniorenklassen alles in Grund und Boden gefahren. Und das heißt, diese außergewöhnlichen Talente oder diese außergewöhnlichen Sportler, die dann an den Spitzen sich befinden, sei es dahingestellt, ob sie dopen oder nicht, die wären wahrscheinlich auch da, wenn das Ganze sehr fair verlaufen würde. Das sehe ich genauso. Weil das ist einfach, das kann man oder man kann es nicht und das ist in die Wiege gelegt. Wenn wir bei der Wiege sind, in die Wiege gelegt, wie viel Ernährungsexperte, wie viel Ernährungswissenschaftler steckte denn in dem siebenjährigen Achim?
In dem siebenjährigen Achim. Schon eine ganze Menge, finde ich, weil also als gut als Wissenschaftler jetzt nicht unbedingt, aber oder das Thema Essen, das beschäftigt mich wie alle anderen natürlich schon ein ganzes Leben zum Glück, sonst würden wir verhungern. Aber mich hat es ganz besonders beschäftigt, weil ich bin in einer Metzgerfamilie groß geworden. Bei uns gab es da nicht einen Schnitzel oder so. Bei uns gab es dann eben 3, 4, 5 pro Person. Und wenn du die nicht gegessen hast, dann drohte die Enterbung. Nee, also bei uns gab's immer gut und viel zu essen natürlich, es war auch immer da und ich war auch, wie man so schön sagen würde, immer ein guter Esser und ich bin nach Hause gerannt, nicht täglich, sondern eigentlich nur, wenn es bei uns Apfelpfannkuchen gab oder wenn meine Oma Loni was Leckeres gekocht hat, dann bin ich mal nach Hause gerannt. Ansonsten habe ich mir da immer wahnsinnig viel Zeit gelassen, weil ich wusste, steht nichts Gescheites auf dem Tisch. Also insofern hat mich das schon relativ früh beschäftigt und ich war ja dann auch ja ein mobbeliges Kind zumindest bis in die Teenie-Zeit und habe dann immer so sukzessive immer zugenommen und hatte das Figurdilemma eigentlich, habe ich mit mir rumgeschleppt im wahrsten Wortsinn und das beschäftigt mich schon ein Leben lang. Also dieses Auf und Ab auf der Waage und ja, das, also in einem 7-Jährigen, da ging es eigentlich gerade los, so Schulzeit ja, viel gegessen, zugenommen, gehänselt, also da war Name, das war der Anfang.
Und so zum Zeitpunkt, wo du die Schule verlassen hast, also wenn ich da so deine besten Buddies gefragt hätte, sag mal hier der Achim, was wird der später mal sein? Was macht der später mal beruflich? Was hätten die mir geantwortet?
Was hätten die geantwortet? Die hätten bestimmt nicht gesagt, der wird mal Metzger. Also das hätten sie sicher. Ich glaube, die hätten schon gesagt, du musst raus, du musst irgendwie in die Welt der macht irgendwas Verrücktes. Und wenn er was Normales macht, dann macht er was Verrücktes draus. Also normal ist der Achim nicht und normal will er auch nicht. Also ich glaube, so in die Richtung wäre das gegangen.
Wie hat denn dann dein Vater reagiert, als du dich dazu entschieden hast, in Hamburg Ernährungswissenschaften zu studieren?
Wie hat er reagiert? Also er wollte immer, dass ich studiere und also mein Vater konnte nicht studieren. Das hatte eigentlich durch einen blöden Schicksalsschlag, also mein Großvater starb relativ früh, da war mein Vater gerade mal 15 Jahre alt. Und dann war mein Vater gezwungen, hat noch zwei Schwestern, das Geschäft zu übernehmen, also die Metzgerei. Und er wäre wahnsinnig gern Lehrer geworden, das konnte er damals aber nicht, er hat auch das Zeug dazu gehabt und die Lehrer wollten, dass er ein Abitur macht und auf eine höhere Schule dann oder anfängt zu studieren. Also das war ihm verwehrt oder es blieb ihm verwehrt. Und er musste letzten Endes dann Metzger und die Metzgerei übernehmen und war dann oder ist bis heute noch, meine ich, der jüngste Meister in Deutschland, also im Metzgerhandwerk. Und hat sich dem Beruf aber dann auch voll so mit identifiziert, hat aber auch immer versucht, da was anderes draus zu machen. Also nicht dieses klassische, grobschlächtige Butcher-Handwerk, sondern mein Vater hat immer und recht heute noch, hat immer irgendwie in seiner Freizeit auch einen Anzug angehabt oder war gut angezogen, war dann Innungsobermeister und wollte dieses ganze Handwerk einfach auch aufladen mit vielleicht auch so einer gewissen Professionalität und Ästhetik und dass man das auch hochhält, so die Handwerksstange, da hat er auf jeden Fall wahnsinnig viel Einsatz gezeigt. Er hätte mir das wirklich gegönnt und er hat auch alles dafür getan. Da gab es so Bausparverträge und sonst was, dass ich auch bloß irgendwie studieren kann oder dass es da nicht an Geld fehlt. Und naja, war ganz glücklich. Er war nur nicht so glücklich mit der Fachrichtung. Also, dass ich Ernährungswissenschaften studiere, das war lange Zeit bei uns immer wieder ein Streitpunkt, dass er es doch gerne gehabt hätte, dass ich Medizin studiert hätte. Und
Warum?
das, ja, das war immer so das Leitbild, ne? Also, wenn du Pfarrer, Arzt, das sind auch so Berufe, da kann ja nichts passieren, das wird immer gebraucht und Da, also das hat er, irgendwie war das seine Wunschvorstellung, der Achim, wenn der mal einen Doktortitel oder ein Arzt wird, so, also das noch sehr klassisch. Und ich hatte dann aber im Zivildienst ein Erlebnis und also ich hatte das auch immer im Kopf, vielleicht wäre das gar nicht falsch, Mediziner zu werden, Arzt zu werden, und habe dann Zivildienst gemacht und hatte ein Erlebnis, was mich da komplett von abgebracht hat. Und deshalb habe ich es dann nicht getan.
Möchtest du das mit uns teilen? Das Erlebnis?
Ja, das kann mir, also das habe ich, glaube ich, so noch nie erzählt, aber das kann ich gerne teilen. Und zwar, ich habe bei den Johannitern in Hanau Zivildienst gemacht und wir sind so medizinisch-technischer Dienst. Das war so meine Aufgabe, das ist so ein Mittelding oder war ein Mittelding zwischen Rettungswagen und Krankenfahrten. Und wir sollten einen älteren Herrn abholen und den nach Frankfurt ins Klinikum fahren. Und das war, seine Tochter war dabei und sein Enkel. Sohn. Und im Auto kriegt er auf einmal wahnsinnige Schmerzen und ja, also er hatte im Auto dann ein Aneurysma bekommen, ein Bauchaortenaneurysma, also das heißt, dass ja die Aorta da reißt und dann oder sich aufwölbt und dann letzten Endes reißt, da kann man relativ wenig tun. Und wir haben den, also es war so unglaublich, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und wir haben den noch ins Krankenhaus geschafft. Und dann war so das Schlüsselerlebnis, dass ich dachte, wenn wir den Herrn dann in den Schockraum fahren, dann wird er gerettet und wir haben das geschafft. Aber es wurde mir so ein Wisch vor die Nase gehalten, den wir zu zeichnen hatten und wo es dann um Verantwortlichkeiten ging, also warum wir den Mann nicht, warum wir keinen Hubschrauber gerufen hätten oder noch einen Rettungswagen. Und also es war eine formale Geschichte. Der Mann ist dann verstorben. Und ich dachte mir, nee, diese Verantwortung kannst du gar nicht übernehmen. Also das für ein Menschenleben und dann auch formelle Dinge, dass die auch da wichtig sind. Ich konnte das alles gar nicht begreifen. Und deshalb war das war für mich, da habe ich meinen Segen gemacht, dass ich das einfach nicht leisten kann. Also mir wären die. Ich könnte nicht umgehen mit den Schicksalen, die ich da mit zu verantworten hätte.
Hast du das deinem Vater auch auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt zu sehr nachhake? Hast du dann mit deinem Vater so darüber gesprochen? Weil ich meine, das ist ja eigentlich nachvollziehbar dann, oder die Entscheidung?
Ja, aber mein Vater kann ziemlich hartnäckig sein. Wenn der was im Kopf hat, dann kriegst du das auch lange Zeit irgendwie nicht raus, oder? Ja, das. Ich glaube, dass er das gar nicht so wahrgenommen hat, was das eigentlich so für mich da bedeutet hat. Also Zivildienst hat bei mir tatsächlich viel, viel bewegt. Ja, so Schicksal auch zu sehen, mit Krankheiten umzugehen. Wir haben Schlaganfall, Alzheimer-Patienten gefahren oder ja, die Schlaganfälle fand ich immer besonders, besonders dramatisch, dass so ein Leben von heute auf morgen ein ganz anderes ist. Ja, da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu heulen. Also es gab da wirklich ganz viele Menschen, die, was auch schön war, wo man so vor Weihnachten in die Haushalte da geguckt hat und wie viel Leben da trotzdem noch drin steckt, aber trotzdem sich das Leben dann vieles so selektiert und Menschen dann vereinsamen oder Leute, Menschen sich abkehren. Das muss sie ja dann später auch mal so in so eine Richtung auch erfahren. Das war mir schon, das schon früh gemerkt, dass das wirklich was bewirkt hat. Und da muss man, kann man auch mal die Frage stellen, ob das nicht tatsächlich sinnvoll wäre, dass man so eine Art Zivildienst oder sozialen Dienst wieder einführt. Also mir hat das wahnsinnig viel gebracht für mein Leben. Es hat mich auch vorbereitet auf Dinge. Und deshalb, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, man muss da selber das fühlen, um das auch in einer gewissen Form nachvollziehen oder gefühlt haben, um das in einer gewissen Form nachvollziehen zu können. Das konnte mein Vater an der Stelle, glaube ich, gar nicht. Und deshalb konnte er das Argument vielleicht auch lange so nicht gelten lassen. Also das war so einfach die Vorstellung, mein Sohn, wenn der Arzt wird, das wäre was. Und ich war dann lange fertig. Ich erinnere mich an so ein Weihnachten. Ich war lange fertig mit dem Studium. Ich hatte die ersten Bücher geschrieben. Und wir sitzen da am Festtisch und da sagt mein Vater, ja, also ich würde mir nochmal wünschen und ich würde es auch irgendwie möglich machen, dass du nochmal Medizin studierst. Und ich war da, bin da so die Karriereleiter gerade so nach oben geklettert und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und das war dann auch, dann ging es los, dann das Gezeter am Weihnachtsbaum. Und der Streit.
Ja, ich stelle mir das schwierig vor, ne, wenn so der, wenn so ein Elternteil halt ja doch irgendwie auch seine, ja, so sein eigenes Glück in die Kinder dann oder in den Sohn in dem Fall projiziert, weil er halt diese Entscheidung so nicht treffen konnte, ne? Und ich glaube, da steckt so auch ganz viel, oder wäre meine Vermutung, da steckt so ganz viel, ja, so sein Hadern mit vielleicht auch seinem Schicksal drin. Klar. Und dass er dann auch kein Verständnis dafür hat, dass du dann da irgendwie das machst, was er doch dann für dich am richtigsten hält. Also.
Ja, es war für mich auch schwierig, weil natürlich will man auch die Anerkennung von den Eltern oder von dem Vater da ganz besonders für Dinge, die man einfach gemacht hat. Und für mich war, ja, das erste Buch zu schreiben, überhaupt zu studieren, Aaron, das war für mich total irre. Das hätte ich auch nicht, ne? Also aus Großwalscher damals, wenn man überlegt hat, wir hatten da studiert, naja, da war vom Doktor sowieso der Sohn, der hat jetzt da und da studiert. Für mich war das irgendwie so was ganz Besonderes, jetzt in Hamburg zu studieren. So habe ich das auch immer gesehen. Und dann weiter noch, man hat Bücher geschrieben und man hat es schon mit wahnsinnig tollen Leuten da irgendwie zu tun ja, und dann kommt so immer wieder diese Frage auf den Tisch, das habe ich halt lange Zeit auch, habe ich ihm echt übel genommen und aber da sind wir mittlerweile drüber. Es ist so ein bisschen so, spiegelt auch so mein Getriebensein wieder, also dass man immer was Neues und nicht genug und sich so extrem reingräbt in Themen und da auch kein Ende sieht. Das ist wahrscheinlich auch dem Leistungssport oder dem Radsport so ein bisschen geschuldet, dass man ja eigentlich nie genug machen kann, so, mhm. oder nie genug trainieren oder nie ausgefeilt hat an seiner Leistung. Und das hat sich so sehr übertragen eigentlich so auf mein Leben, dass ich kenne irgendwie nicht, es ist mal genug. Das sagt mir dann mein Körper immer so jetzt, es geht nicht oder es ist Schluss jetzt hier. Wir hatten jetzt kürzlich eine Produktion bei Christian Jürgens am Tegernsee, das ist, den hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, der 3-Sterne-Koch, von dem die Lebkuchen waren übrigens. Und wir haben zusammen Rezepte produziert für ein Magazin. Und ich bin morgens um 5 Uhr losgefahren und war dann um 10 Uhr irgendwie bei ihm. Und dann haben wir den ganzen Tag produziert bis um 9 Uhr und dann bin ich noch zurückgefahren nach Großwalscher zu meinen Eltern, weil ich mit meiner Frau dann weiter musste nach Heidelberg. Und ich war quasi 24 Stunden auf den Beinen. Das hätte ich vorher einfach mal locker weggesteckt. Jetzt merke ich, dass es mich schon 2 Tage einfach wegreißt und ich da Regeneration brauche. Also, aber da in dem Moment gibt's für mich einfach da kein Halten und es geht einfach immer weiter und das, also ich habe im Kopf da irgendwie keine Schranke, so, da darf ich keinen, der mich zurückweist, aber mein Körper sagt mir dann, halt, stopp, jetzt musst du mal langsam machen.
Mhm. Ja, das ist ein schmaler Grat und wie vieles im Leben hat das halt auch so seine 2 Seiten. Ne? Also ich kenne so auch dieses mich in etwas hineinsteigern und ich führe das auch immer auf meine Radsportkarriere in Anführungsstrichen zurück, diese Disziplin, die ich dann an den Tag lege und auch so dieses, ja, da gibt's dann auch keine Ausreden, das wird jetzt einfach gemacht und das wird durchgezogen und wie du richtig schilderst, ist das, glaube ich, eine Herausforderung da für sich irgendwie dann zu finden, okay, wann ist jetzt genug? Also ich könnte mir vorstellen, also ich weiß gar nicht, müsste ich drüber nachdenken, wie das denn bei mir ist, aber spätestens der Körper sagt einem Bescheid, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, und das wird mit dem Alter natürlich nicht besser. Dann fängt was an, wirklich weh zu tun, Rückenschmerzen oder sonst was. Und das ist auch da muss ich wirklich noch lernen. Also da hat mir meine Frau Verena da vieles voraus, die selbst in der größten Not weiß, dass einfach Bewegung gut tut, Sport gut tut, eine gesunde Ernährung gut tut und sie macht es aus. Ja, weil sie auch Spaß macht und weil sie weiß, dass es sich damit was Gutes tut. Und bei mir ist es immer zielorientiert. Also ich vergesse mich zwischendrin und vernachlässige mich total. Damit meine ich meine Gesundheit. Und dann kriege ich wieder einen Rappel und habe da irgendwie ein Ziel und muss dahin. Also da gibt's einen ganz großen Unterschied zwischen jemand, der das einfach macht, weil er das erkannt hat, dass es einfach gut ist, wenn man sich bewegt und wenn man gesund ist Und es gibt Menschen wie mich, die das irgendwie immer aus einem, die immer eine gewisse Zielsetzung haben müssen. Also, und das habe ich mir aber auch vorgenommen, dass ich da wirklich was dran drehen muss, dass man sich um sich selber kümmert, bevor man auch letzten Endes dann anderen auch helfen kann, dass man einfach selber dabei bleibt und aufrecht bleibt, ne?
Ja, das ist sicherlich ein Thema, was bei dir in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Du hast eben davon erzählt, von den Erlebnissen da im Rettungswagen und die Schicksalsschläge, die Schlaganfälle, die besonders tiefe Spuren hinterlassen haben bei dir. So dieses ja, das so mitzubekommen, dass von heute auf morgen das Leben ganz anders aussehen kann. Und du beziehungsweise ihr habt ja auch genau das erlebt. Also ich habe bei eurem Buch habt ihr das kurz umschrieben als der Krebs klopft nicht an. Mitten im Sommer 2018 marschierte er in unser Leben und riss alles ein. Unseren Alltag, unsere Zukunft, unsere Hoffnung. Was ist da passiert, Achim?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass Verena, damals noch nicht mal eine Frau, sondern Freundin, hoch top fit. Also so, ich habe ja viele Jahre über das Sportmagazin, bei dem ich gearbeitet habe, extrem fitte Menschen gesehen und war da selber ja auch voll drin in diesem ganzen Zirkus und durch Radsport und durch meine Sportkarriere. Aber Verena war der erste Mensch, der unfassbar, also äußerlich fit, also Bauch wie ein Schildkrötenpanzer und extrem fit, aber auch so die ganze Einstellung. Also sie hat es nie gemacht, weil sie irgendwie getrieben war, sondern weil sie das einfach gelebt hat. Das war für mich so der Inbegriff eines Sportlers, das jetzt nicht zu tun, um Olympiasieger zu werden, sondern weil der Sport an sich ihr unfassbar viel bedeutet. Also und Gesundheit und also nur, dass man eine Vorstellung hat von dem Mensch Verena, wie ich sie da kennengelernt habe. Und dann ist, ja, von heute auf morgen wir waren zusammen mit Griechenland im Urlaub und dann lag sie bei uns zu Hause. Wir kamen zurück in der Hängematte und ich habe sie so an der Seite gestreichelt und habe gemerkt, dass da irgendwie ein Hubbel ist, so seitlich. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, was ist das denn? Und man sagt, das wird irgendwie ein geschwollener Lymphknoten sein oder so. Aber wir wussten da beide instinktiv, das ist irgendwie nichts Gutes. Das war wie so ein, ja, das haben so ein siebter Sinn, haben die Bären, die Fledermäuse, die Rehe. Wir wussten beide, das ist nichts Gutes. Und dann, ja, sind wir in die Radiologie gefahren und da hat sie eine Untersuchung gehabt. Das hat natürlich alles Zeit gedauert, bis man das dann organisiert hatte. Aber als wir dann da saßen, das war ja Hochsommer, und wir gingen da in Flipflops, haben wir das im Buch geschrieben, in Flipflops in die Radiologie und kamen dann mit Bleischuhen wieder raus. Also es war eigentlich nach der ersten Untersuchung schon klar, dass das ein fortgeschrittener Krebs ist. Und da ist von heute auf morgen alles wirklich anders. Also man kann das noch gar nicht so, man fühlt es nur, dass das wie so eine Abrissbirne ist, die da auf einmal so in das Leben fliegt und dass sich alles verändert, ob es Beruf ist, ob das Familie ist, ob das Freundeskreis ist. Es wird alles anders und es kriegt alles eine andere Bedeutung. Und das ist uns damals passiert. Also da sitzt diese hochfitte, top trainierte Frau, die in dem ganzen Leben keine 3 Paracetamol genommen hat, die noch nie geraucht oder Alkohol oder Drogen konsumiert hat, die wirklich da hochfit sitzt und die ist auf einmal todkrank. Und das konnte ich oder kann es bis heute eigentlich gar nicht glauben. Das ist uns passiert, ja.
Und jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass keine Chemotherapie anstand und das ist aber nicht unbedingt eine gute Nachricht gewesen, sondern eigentlich eine schlechte, weil es sich anscheinend so darstellte, dass es schon zu spät für Chemo ist, richtig?
Na, wir wurden fälschlicherweise immer so als oder werden so als Chemotherapie-Gegner dargestellt. Das ist nicht so. Das, was wir versuchen zu oder deutlich zu machen, ist, dass es eine oder immer mehr individuelle oder personalisierte Therapien geben muss. Das heißt, man kann sich das kaum vorstellen, das konnten wir auch nicht. Patienten werden, also wenn man jetzt Darmkrebspatienten hat, die werden zu 100% nicht individuell behandelt, sondern mit einer bestimmten Chemotherapie, bekommen die über eine bestimmte Zeit, ein gewisser Zyklus. Das ist, glaube ich, Felfax heißt das, die Chemotherapie. Und aber die Chemotherapie wirkt nur bei einem gewissen Prozentsatz, nämlich knapp 20%. Bei den anderen wirkt es nicht. Und unser Reden ist immer, und es ist auch das, was in Heidelberg auch so vorangetrieben wird, ist, dass man da einfach eine individuellere Therapien braucht. Also man muss schon hinschauen, genauer, wo kommt der Krebs her, wo will er hin und welche Therapie hat den größten Nutzen. Und wie werden die Leute vermeintlich wieder gesund oder bleiben länger am Leben? Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und das ist mit der Leitlinie eigentlich so, also wir sind überglücklich, dass es sowas wie medizinische Leitlinien gibt. Die gibt es ja beispielsweise in den USA nicht. Das heißt, Patient A muss mindestens Therapie A, B oder C bekommen können. Und das sind eben Standardtherapien, die auch von Pharmakonzernen werden Blockbuster entwickelt, die natürlich auf möglichst viele Personen anwendbar sind. Mhm. Und beim Krebs ist es allerdings so, dass Krebs eine individuelle Erkrankung ist. Also nehmen wir diese 100 Darmkrebspatienten her, die ein Medikament bekommen in der Ersttherapie. Die haben aber alle haben Darmkrebs, aber alle sind individuell erkrankt mit unterschiedlichen Krankheitsverläufen, unterschiedlichen Genesungsverläufen und unterschiedlicher Ansprechbarkeit auf Medikamente. Und das haben wir am Anfang letztlich auch erkannt. Also eine Chemotherapie wird bei einem palliativen Stadium, also bei einem weit fortgeschrittenen Krebs, wie es leider bei Verena von Anfang an der Fall war, ist es so, dass du mit einer Chemotherapie die Zellen erwischst oder erwischen kannst, die sich schnell teilen. So, und das, also die Krebszellen, deshalb gehen dann bei Chemotherapiepatienten gehen auch die Haare aus und oder haben Probleme mit den Fingernägeln und so. Also alle schnell teilenden Zellen werden angegriffen, gut wie böse. Bei einem systemischen Krebs, fortgeschrittenen Krebs, wenn der metastasiert ist, ist es so, dass der Krebs eigentlich schon den Zugang in den U-Bahn-Schacht des Körpers gefunden hat. Das heißt, der ist unterwegs, teilt sich noch nicht, also die Zellen. Und deshalb kriegt man die auch mit der Chemotherapie nicht. Und da ist eben ein Stück weit eine Gefahr, dass man, also man kann nicht heilen mit der Chemotherapie, weil es sogenannte Schläferzellen gibt, die irgendwo im Gewebe sitzen und die dann, wenn der Organismus geschwächt ist durch eine Chemo, auch, zutage kommen können oder sich dann anfangen, schnell zu teilen und neue Tumore oder Metastasen bilden. Und das ist der Grund, warum man da eigentlich keine Chemotherapie oftmals mehr macht, sondern da eine Leitlinientherapie oder, wenn es denn möglich ist, eine zielgerichtete Therapie dann einleitet, wie eine Antihormontherapie. Das war bei Verena der Fall. Also man kann Menschen in einem metastasierenden Stadium oder bestimmte Krebsarten gelten als nicht heilbar laut Leitlinie. Und das wollten wir halt so nicht akzeptieren und haben dann nach anderen Möglichkeiten noch gesucht, nach individuellen Möglichkeiten, aber nochmal, um das klarzustellen, Verena und ich, wir waren nie Gegner einer Chemotherapie, sondern haben nur immer sozusagen versucht zu sensibilisieren, dass man gleich von Anfang an hinschaut, was ist die bestmögliche Therapie für mich, für den jeweiligen Patienten. Und dass es nach wie vor sowas gibt wie ein Leitlinien- oder Blockbuster-Denken. Und dass man das aufbricht und auch andere Möglichkeiten aufzeigt. Also darum ging es uns. Ne? Also Verena bekommt jetzt auch eine Chemotherapie. Die bekommt sie, um den Krebs kleiner zu machen, also vorbereitend auf die nächste Therapie, die ansteht. Das ist so eine Zelltherapie, T-Zelltherapie. Und dann versucht man, den Krebs kleiner zu machen. Bei ihr war aber klar, dass selbst wenn der Krebs jetzt komplett weggeht, ginge durch die Chemotherapie, dass langfristig einfach die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass so ein Krebs wieder zurückkommt, weil diese Schläferzellen irgendwo sitzen, die man durch eine Chemotherapie eben nicht erwischen würde. Und deshalb guckt man einfach, was gibt es für andere, für individuellere oder personifiziertere Therapieverfahren. So, das war eigentlich so von Anfang an das Ziel. Also nicht klassisch jetzt die Leitlinien so abzuklappern, bis dann nichts mehr wirkt, ja, und bis man an so einem Punkt steht, dass man sich wirklich anhören muss, und wir haben jetzt alles gegeben und alles probiert, sondern dass man rechtzeitig einfach schaut, kann man denn durch eine andere Therapie den eigenen Organismus nutzen, sich gegen den Krebs zu richten. Also gibt es Therapieverfahren, dass man rauskommt aus diesem Palliativstadium. Das ist was ich einfach so einfach ganz dickköpfig nicht akzeptieren wollte. Ich habe mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich muss was tun. So, und ja.
Ja, und in dem Zusammenhang kommt Dietmar Hopp wieder ins Spiel. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe, ist Verena in Behandlung in Heidelberg in einer Einrichtung, die quasi die Forschung und auch alle Ressourcen Dietmar Hopp zu verdanken hat, oder?
Ja, also der Weg war tatsächlich, da muss man den Christian Frommert einmal einbauen, also Folge 99, wie ich mitgekriegt habe. Ne? Der Christian ist Kommunikationsdirektor bei der TSG Hoffenheim, Fußballclub. Und der Christian, ich kenne Christian schon seit vielen Jahren und habe auch wir sind seit vielen Jahren eng befreundet, und ich habe ihn so auch durch die Magersucht mitbegleitet und habe ihn da versucht auch so bestmöglich zu unterstützen und einfach auch da zu sein. Und ich habe ihm das erzählt mit Verena, und dann sagte er, also man muss ja irgendwo hin auch mit dem, also man sucht sich schon irgendwie so seine Gesprächspartner, mit dem man, wenn so eine Diagnose kommt, mit dem man regen Austausch hat, und Christian war einer von meinem Rettungsteam so gefühlt, oder von so einer Taskforce, die ich mir so zusammengebaut habe in dieser Zeit. Und Christian sagte dann, du, ich war kürzlich in Heidelberg in der Onkologie, beziehungsweise am NCT in Heidelberg, und wir haben Gespräche geführt über so Kommunikationsstrategien auch, und dabei wurde mir klar, dass es da neue Therapieverfahren gibt und dass da sehr individuell behandelt wird, also durch Impfungen oder durch sogenannte Immuntherapien. Soll ich da mal einen Kontakt herstellen oder mal fragen, wo ihr euch hinwenden dürft? Und dann kam, wie aus heiterem Himmel, letzten Endes dann Dietmar Hopp ins Spiel. Wir haben uns vorher mal gesehen auf Geburtstagen oder so, oder von Christian, aber wir kannten uns so eigentlich nicht. Aber Dietmar Hopp ging es gleich so nah, dass er eine Empfehlung ausgesprochen hat, guck doch mal, dass er bei dem Professor Jäger einen Termin bekommt in Heidelberg, und schick doch mal an ihn direkt die Unterlage. Und dann muss er natürlich entscheiden, ob er euch da als Fall annimmt oder nicht. Aber so kam also das war der Gang nach Heidelberg. Sonst hätten wir, wären wir einfach in Hamburg geblieben. Und dann sind wir da recht zügig dahin gefahren. Wir haben dann auch Gleisköfferchen gepackt und sind nach Heidelberg. Und saßen da vor Professor Jäger. Und das war ein Segen, schon überhaupt da zu sitzen, weil wir haben bis dato immer nur gehört, so, okay, also es ist geringe Lebenserwartung oder sehr stark eingeschränkte Lebenserwartung. Man hat sowas von zwischen 3 und maximal 5 Jahren, hieß es da in dem Befundungsgespräch. Es gibt ja so ein paar lebensverlängernde Maßnahmen, aber irgendwann kommt dann Tag X und da kann man nichts mehr machen. Und also wir kamen aus der Hölle und saßen da plötzlich in Heidelberg, und Jäger war ist wie so eine Lichtgestalt, der einfach dann sagte, ja, also sie sind aus dem und dem Grund ja hier, und sie schauen nach, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und also ich kann Ihnen sagen, wenn das können wir probieren, wenn das nicht funktioniert, dann können wir das probieren, wenn das nicht funktioniert, dann können wir das machen, und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir über diese Therapie anwenden, und wenn wir da scheitern, gibt es die Möglichkeit. Also es war eine schier endlose Verkettung von Möglichkeiten und nicht von, es ist nichts mehr möglich. Und das war schon für den Kopf und für Verena und mich, das war so der komplette Turnaround. Also wir waren so von, oh Gott, das hat jetzt morgen alles ein Ende, hin zu, es gibt da doch noch Licht am Ende des Tunnels. Und da sprechen wir von Therapiemöglichkeiten, die da genannt wurden, die natürlich sehr individuell sind. Also das heißt, da wird genau hingeschaut, man verbindet an dem NCT in Heidelberg die klassische Leitlinientherapie mit der experimentellen Forschung. Also man legt beides übereinander. Das heißt nicht, dass man ein Therapieverfahren ablehnt, sondern man versucht, die bestmögliche Therapie für den jeweiligen Krebspatienten zu finden. Und zwar anhand der einer Genanalyse oder einer Sequenzierung. Und das ist schon so irre, ne? Wenn man überlegt, wann in dem Jahr, als die Flugzeuge in New York in die Hochhäuser rein sind, in dem Jahr wurde auch die menschliche DNA erst entschlüsselt. Das heißt, vorher wussten wir gar nicht, was unterscheidet uns eigentlich von einem Schimpansen. Und das kann man jetzt bei jedem Menschen für relativ kleines Geld, kann man das machen und sieht dann auch, wenn man das zu analysieren weiß, was ist das jetzt genau für ein Krebs? Wo kommt der her? Wo will der hin? Und welche Therapie kann da womöglich am besten helfen? Und gibt es sogenannte Targets, die man da sehen kann, also Ziele, wo man versuchen könnte, das eigene Immunsystem, den eigenen Organismus wieder so zu sensibilisieren und scharf zu stellen, dass es diese Zellen erkennt und dann auch ganz gezielt zerstört. Das ist ja so, dass Krebs oder für das Immunsystem dann nicht sichtbar ist, das wird toleriert, das wird so gesehen als eigenes Zellwachstum und deshalb wird es vom Immunsystem ignoriert. Und da versucht man eben durch die neuen Therapieverfahren ganz individuell auf der DNA-Basis diese Ziele zu suchen und dann das Immunsystem wieder so zu triggern, dass es diese Krebszellen wieder erkennt und auch bekämpft. Jeder von uns hat jeden Tag Hunderttausende von Krebszellen in sich, aber unser Immunsystem erkennt diese Zellen, bekämpft die und schaltet die aus. Durch irgendeinen blöden Zufall, das können Umweltgifte sein, das kann Stress sein, das kann etwas sein, was dich nervt, oder eine andere Erkrankung oder ein Infekt, eine Grippe, was weiß ich, dann schaut das Immunsystem weg, der Krebs sieht die Chance und wächst. Und dann erkennt das Immunsystem den Krebs nicht mehr und das ist dann letzten Endes die Krebsentstehung. Normalerweise ist es aber so, dass das Immunsystem eine gute Sichtbarkeit hat oder der Krebs eine gute Sichtbarkeit und das Immunsystem erkennt und auch bekämpft. Und das versucht man mit diesen Immuntherapien einfach ja ganz zielgerichtet einzuleiten. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie im positiven Sinne, wenn jemand ein Organ transplantiert bekommt. Und der Körper stößt es ab, was man in dem Fall nicht will, aber es kann tatsächlich vorkommen. Und dann ist der Körper, also das Immunsystem, in der Lage, binnen weniger Stunden ein Kilogramm schweres Organ wie eine Leber komplett zu zerstören. Aber, und es ist das Besondere, alles andere, das Gewebe drumherum, bleibt völlig intakt. Es wird nur dieses Organ zerstört. Und das versucht man im positiven Sinne jetzt zu nutzen in der Onkologie, dass man versucht, das Immunsystem so zu triggern und so zu programmieren, dass es eben ganz gezielt den Krebs wieder bekämpft. Also das heißt, es wäre die schonendste Therapie überhaupt, wenn man es hinbekommen würde, das Immunsystem so auszusteuern, dass es nur den Krebs erkennt und alles andere in Ruhe lässt. Und das ist der große Unterschied eben zu einer Chemotherapie. Eine Chemotherapie ist in vielen Ja, bei vielen Krebserkrankungen nach wie vor unerlässlich. Aber eine Chemotherapie zerstört eben gute Zellen wie böse Zellen. Also der gesamte Organismus wird geschädigt. Und das ist bei einer spezifischen Immuntherapie nicht so. Da versucht man eben diese Zellen so auszusteuern, dass das Immunsystem den Krebs wieder erkennt, alles andere in Ruhe lässt. Im Prinzip wie bei jeder Grippe oder bei jeder Erkältung, ja, erkennt das Immunsystem den Erreger oder das Virus und stellt sich dagegen und bekämpft den. Und so muss, das ist eigentlich die Zukunft oder da geht's im Moment hin. Und das sind diese individuellen Therapien.
Und die sind, das initiiert oder forciert Dietmar Hopp, den jetzt, das muss ich vielleicht nochmal dazu ergänzen, seines Zeichen Mitbegründer von SAP, einer der reichsten Menschen in diesem Land und nicht unbedingt als Forscher oder Ressourcenbereitsteller für die medizinische Forschung bekannt, sondern wahrscheinlich eher der breiten Öffentlichkeit so im Zusammenhang von Fußballplakaten, die im Stadion aufgehangen werden, wo sich ja ganz klar ziemlich unter der Gürtellinie gegen ihn geäußert wird. Und aus meiner Sicht ist das mal sehr wohltuend, weil mir das jetzt schon an vielen anderen Stellen auch begegnet ist, hier diese andere Seite zu betonen, dass Dietmar Hopp einiges zu verdanken ist.
Ja, also für mich gibt es eigentlich nur die gute Seite Dietmar Hopp, und für mich ist das, was da, oder für uns, da kann ich auch für Verena sprechen, was da in den Stadien passiert, es ist gar nicht zu glauben. Also was da für eine Häme sich dieser Mann gefallen lassen muss, und deshalb verdient er auch meinen allergrößten Respekt, und das meine ich wirklich aus tiefster Überzeugung. Man muss sich ja mal vorstellen, egal wo, wenn jemand so viel Geld verdient hat, wird er in den allermeisten Fällen abgefeiert. Wenn ich Larry Ellison oder sonst wen sehe oder XY Walt Disney, die sich dann noch irgendwie mit Yacht und Düsenjet irgendwelche Spielchen da liefern, und die werden da hochgehalten, und bei uns sitzt einer, der bleibt hier in Deutschland, bezahlt hier seine Steuergelder, wirklich in sehr hoher Höhe, und macht mit seinem privaten Geld, gibt das zu allergrößten Teilen in Stiftungen, also es ist, ich weiß gar nicht, wo man da überhaupt anfangen soll. Dem Mann ist wirklich so viel zu verdanken, und das, was er auch gar nicht so in die Welt trägt, das für mich das allerletzte ist, wenn man ihn da mit Hasstiraden im Stadion niedermacht. Das ist was ich, oder auch durch Kommentare, die in der Presse da ab und zu lesen sind, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie so ein Denken überhaupt, das ist richtig erschreckend, wie so ein Denken überhaupt stattfindet. Also muss ich vorstellen, er ist hier in Deutschland, bezahlt hier seine Steuergelder, wird hier noch beschimpft, bleibt trotzdem hier, geht nicht irgendwo in ein Steuerparadies oder sonst was, oder fährt mit einer Yacht um die Welt und lässt sich von Kopf bis Fuß bedienen. Nein, der ist wirklich da und er schaut vor allem auch hin und kann auch Leid und Elend nicht sehen und versucht, dieses Thema Krebs zu lösen. Und nachhaltig zu lösen. Wir hatten ein Gespräch mit ihm, und da hat Verena ihn gefragt, warum er das denn tut. Also, weil ihr wurde das so bewusst, was Dietmar Hopp da alles zu verdanken ist, ne? Also wenn man sieht, dass, natürlich kann man Pharmakonzernen keinen Vorwurf machen, aber die sind in erster Linie an Blockbuster-Medikamenten interessiert und nicht an Einzelschicksalen. Mhm. Und das ist das, was Dietmar Hopp eben so fördert mit dem NCT oder mit dem Professor Jäger in Heidelberg, dass man einen individuellen Ansatz finden müsste. Da kann die Pharmaindustrie ja gar nicht groß interessiert sein, weil der Aufwand ja wahnsinnig groß ist, überhaupt bestimmte Verfahren zu entwickeln, dass man individueller therapieren kann. Also beispielsweise, dass man eine Genanalyse macht und erstmal hinschaut, ja, wo kommt das her, wo will das hin? Und also es geht nicht darum, jetzt Einzelpersonen zu helfen, sondern dass man diese Verfahrenstechnik, diese Medizin, die individuelle Medizin nach vorne treibt, dass die in Zukunft Einzug hält in die alltägliche Medizin. Das ist eigentlich so worum es geht. Und da ist Dietmar Hopp wahnsinnig viel zu verdanken. Er fördert ja auch, da gibt's so ein, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ein NCT oder so eine Einrichtung jetzt für Jugendliche und Kinder, die soll es geben in Heidelberg. Und es dauerte da auch zu lange. Und dann hat er gesagt, Mensch, da muss ich doch da Geld hingeben, dass das schneller passiert. Also es ist durch und durch einfach ein guter Mensch. Und ich frage mich, was sich da manche raustun und ihn so als den Henker des Fußballs oder bezeichnen. Und das ist ja noch milder ausgedrückt, was da in den Stadien so passiert. Und ich frage mich vor allem, und das muss man auch mal in aller Deutlichkeit vielleicht sagen, warum stellt sich keiner dagegen? Warum nimmt man das so hin? Es gab ja nur ein Spiel, wo man da mal ein bisschen rebelliert hat, aber ich finde, sowas darf nicht sein. Und wenn jemand, also was gibt uns das Recht, andere Menschen zu beschimpfen, ob Milliardär hin oder her, und gerade so jemand, der so unglaublich viel tut, für andere, na, man muss sich auch mal überlegen, dass jeder Zweite, der da im Stadion steht, im Laufe seines Lebens in irgendeiner Form mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird. Jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens mit dem Thema Krebs oder mit einer Krebsdiagnose konfrontiert. Und da sind Menschen wie Dietmar Hopp, die einfach sinnstiftendes tun mit ihrem Geld, unglaublich wichtig, gerade in der Onkologie. Und dass jeder Zweite, der da auch in der Kurve steht, gegebenenfalls auch mal eine Therapie nutzen muss oder sollte, um das Ganze zu überleben, die Dietmar Hopp damit mit unterstützt und finanziert hat. Also du merkst, dass ich da irgendwie, da weiß ich gar nicht, wo vorne und hinten und wo man da irgendwie an. Es ist für mich einfach nicht zu verstehen, dass man ihn so darstellt oder dass es die Seite gibt, die ihn so sehen will. Ich würde dem gar nicht so viel Bedeutung schenken, weil für mich gibt's das, was da passiert. Das ist für mich ein kleiner Teil von Menschen, die so denkt, aber die bekommen halt eben auch eine gewisse Öffentlichkeit. Und da steht Dietmar Hopp in einem Licht, wo er einfach nicht hingehört. Und wer Dietmar Hopp als Mensch auch nur 10 Sekunden erlebt hat, der weiß, dass das, was da passiert, nicht richtig ist und dass es nicht der Person Dietmar Hopp entspricht.
Lass uns, bevor wir eine Dietmar Hopp Podcast-Folge produzieren, die müsste man dann wahrscheinlich schon mit ihm selbst machen, lass uns doch nochmal zurückkommen auf euch, eure Situation. Wir hatten ja ursprünglich, oder ich hoffe, dass es die Idee nach wie vor noch gibt, auch ein Gespräch, ein separates Gespräch mit Verena zu führen. Ihr scheint es jetzt aktuell gesundheitlich nicht so gut zu gehen, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, wir führen jetzt erstmal unser Gespräch und wir können ja schauen, ob das vielleicht ein andermal passt. Ich habe von ihr gelesen, dass sie mal, oder sie hat in einem Interview hat sie gesagt, ich bin viel mehr ich. Das war ihre Aussage. Ich bin viel mehr ich. Durch diese Diagnose. Bist du denn auch viel mehr du?
Also das ist was mich an Verena von Anfang an total fasziniert hat und was letzten Endes auch der Treiber war, dass ich gesagt habe, du musst eigentlich so wie du bist und die Erfahrung und so wie du mit dem Thema lebensbedrohliche Krankheit oder mit dem Krebs, wie du damit umgehst, das musst du einfach andere wissen lassen, dass es diese Herangehensweise gibt. Verena hat von Anfang an, also ich muss nochmal einen Schritt zurück, wir saßen zusammen bei diesem Befundsgespräch in Hamburg und dann war eben die Rede von dieser Lebenserwartung, die ich auch schon genannt hatte, von 3 bis, maximal 5 Jahren. Und ich hatte sofort meinen Großvater im Kopf, der an Krebs verstorben ist. Es war ein Leidensweg, den dieser Mann gehen musste und ich war als Jugendlicher da hautnah dabei, also meine Nachmittage waren da einfach so, ja, die waren halt im Krankenhaus und am Krankenbett sitzen und Angst zu haben, dass mein geliebter Großvater stirbt, was dann irgendwann der Fall war. Das habe ich 1:1 auf Verena übertragen in meinem Gedanken, so, das gibt jetzt einfach, das war's jetzt und es gibt ein Horror-Szenario. Und wir sitzen im Auto nach diesem Gespräch und Verena, ich habe geweint und mir liefen da die Tränen und Verena nimmt so meinen fasst mir so mein Unterarm und hält mir den Arm so fest und sagt, Baby, du mach dir keine Sorgen. Ich weiß, dass ich nicht in 2 oder 3 Jahren tot bin. Ich spüre mich ja selbst. Und das ist jetzt eine blöde Aufgabe, die wir dazu zu meistern haben. Aber irgendwo kommt es her und es hat so seinen Sinn und man will mir damit einfach, man stellt mir damit eine Aufgabe und ich habe die jetzt irgendwie zu meistern. Und da war für mich irgendwie, da war ich baff, weil wie kann man in der Situation so damit umgehen, von ich gehe da als kerngesunder, fitter, leistungsstarker Mensch da rein, jung, in Blüte des Lebens und komme mit so einer Schreckensdiagnose da raus und behalte trotzdem so die Hoffnung. Das fand ich unglaublich. Und Verena sieht es wirklich so wie die Aufgabe. Sie hat jetzt einfach an sich zu arbeiten und das Beste aus ihrem Leben zu machen und dann wird sich das lösen. Und so sieht sie das. Also sie steht morgens nicht auf und denkt, oh Gott, ich bin todkrank und hoffentlich habe ich die Woche noch oder den nächsten Monat. Nee, sie steht wirklich auf und ist der festen Willens, das Beste aus dem Tag zu machen und sie freut sich des Lebens. Und das finde ich so toll. Und das meint sie damit mit sie ist einfach mehr sich selbst, weil man oft so fremdgesteuert ist. Wie oft macht man was, weil man denkt, ja, das ist für den anderen wichtig oder das wird von einem erwartet. Man setzt sich irgendwo hin und guckt zusammen Fernsehen, obwohl man irgendwie doch gern was anderes machen würde oder ein anderes Programm gucken würde. Jetzt so ein kleines Beispiel. Und das, da ist Verena einfach anders geworden. Sie macht Dinge, die sie selbst wichtig findet, wo sie an sich arbeiten kann, was ihr was bringt, wo sie Freude hat also es ist wie auch so ein Stück weit wie ein Destillat des Lebens. Es wird vieles auch besser durch so eine Krankheit. Das hört sich da irgendwie fast perfide an, aber es ist tatsächlich so. Und es ist bei mir auch so. Man kann es so betrachten, also es verabschieden sich Freunde, was ich nie gedacht hätte. Mein damaliger, sozusagen, da zu der Zeit engster Freund war einmal im Krankenhaus und war danach nie wieder gesehen. Und das, also der hat sich wirklich verabschiedet. Der konnte mit dem Thema Krebs überhaupt nichts anfangen. Und ach ja, das betrifft die Body jetzt ja da irgendwie, so da will ich nichts mit zu tun haben. Das dauert, bis man das versteht. Im Nachhinein, im Nachgang ist es auch ein Stück weit eine, ja, man kriegt die rosarote Brille des Lebens irgendwie so abgesetzt und kriegt eine aufgesetzt mit so einem relativ guten UV-Filter, ja, die so eine Erkrankung oder so ein Lebensumstand filtert einfach vieles aus und macht es schärfer und wichtiger. Und das, was am Ende übrig bleibt oder was dazukommt, ja auch in der Zeit, das macht das Leben wirklich auch sehr lebenswert und gibt ihm auch so eine gewisse Bedeutung. Und um deine Frage zu beantworten, ja, es ist tatsächlich so, dass ich mehr ich geworden bin, aber ich muss auch sagen, dass ich zum ganz großen Teil mehr Verena geworden bin. Es dreht sich natürlich viel um Verena und um Verenas Erkrankung und ich bin ja eigentlich der Samen ja auch so eine Rampensau und holt sich ja auch viel Bestätigung dadurch, dass er irgendwie einen Applaus kriegt oder dass er irgendwie mal eine positive oder ein Feedback kriegt oder so. Und da ist es ja wirklich so, dass es sich seit einer gewissen Zeit sehr, sehr viel um Verena dreht und ich einfach zusehen muss, dass ich mein, ja, wie soll ich sagen, wo liegt der Kraftquell? Und das ist in erster Linie, geht es mir darum, dass Verena irgendwie, dass wir es packen, und da ist auch der Egoismus dabei, zusammen alt zu werden. Ich möchte, das wäre mein größter Wunsch, mit Verena alt werden. Und dann hat sich das schon verlagert. Also das heißt, dass das, was ich auf der einen Seite irgendwie brauchen würde, also einen Zuspruch oder Applaus oder sonst was, das gibt mir an der Stelle dann das Leben. Also die Zeit, die ich mit Verena verbringen darf, ist ein Lohn dafür, dass man da so viel reingibt. Und ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, was ich damit mit sagen will oder was ich da jetzt alles vermenge miteinander, aber dass ich kriege ja sozusagen über die Verenas Erkrankung oder gibt sie mir auch unheimlich viel, auch durch ihre Art, weil ich gern Zeit mit meiner Frau verbringe und sie für mich da wirklich alles ist. Und deshalb ist das eigentlich mein Lohn, das mit ihr haben zu dürfen oder dass ich merke, dass wir jetzt vielleicht ja, doch noch eine ge gute gewisse Zeit miteinander haben. Und ja, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben oder beschreiben soll. Das ist eigentlich so der. Man kriegt auch viel zurück irgendwie so, wenn man viel reingibt und viel von sich hergibt. Das meine ich eigentlich damit. Und dass sich das aber verlagert hat und was früher vielleicht so ein gewisses positives Feedback, Applaus oder irgendwie, dass man auch umgeklettert ist im Berufsranking, das ist heute für mich tatsächlich in erster Linie das Leben und eine gute Zeit mit Verena zu haben. Das ist mein Elixier eigentlich.
Ja, ich wünsche dir, ich wünsche Verena, ich wünsche euch an dieser Stelle, dass das klappt, dass ihr, dass sich diese, ja, dass das was wird und dass ihr da jeder für sich auf seine eigene Gesundheit weiterhin achtet. Du hast es ja eben auch angesprochen, dass es irgendwie es steckt ja eine gewisse Gefahr drin, dass du irgendwie auch deine Gesundheit vernachlässigst. Und wenn du aber nicht gesund bist, kannst du ihr auch bei ihrer Gesundheit nicht mehr helfen. Und das wünsche ich dir, dass du da diese Balance findest.
Vielleicht noch eine Sache dazu, wenn ich dich da unterbrechen darf. Du sagst auch da, Verena, was sehr, wie ich finde, Kluges gesagt. Sie sagte zu mir, Mensch, Baby, das ist doch wie im Flugzeug, wenn du da sitzt und, ne, und dann steht ja auch auf der Karte, bevor man, oder das heißt immer eine Ansage, bevor man anderen hilft, ne, sollst du dir selber oder Kindern und alten Menschen hilft, soll man sich selber erst die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und so ist es doch im Leben auch. Also bevor du mir hilfst und bevor du auch helfen kannst, musst du erstmal dir selber sozusagen helfen, dass du da aufrecht bist und bleibst und gesund bleibst und dann kannst du anderen helfen. Also tu was für dich, das war ja immer ist ja ein sehr großes Anliegen.
Ja, also berechtigterweise. Ich laufe hier gerade Gefahr, dass mein Aufnahmegerät gleich ausgeht, weil ich war sehr fleißig am Podcast-Interviews führen in den letzten Tagen und hatte das nicht ganz aufgeladen. Ich freue mich darüber, dass wir die Zeit genommen haben, uns darüber zu unterhalten. Ich habe hier nicht mehr viele Minuten auf dieser Tonspur und möchte zum Abschluss nur noch ergänzen, der dritte der Tour de France 2020 war Richie Porte, das nur der Vollständigkeit halber. Und du darfst dir nach dieser Achterbahnfahrt sicherlich noch einen nächsten Lebkuchen gönnen, wenn er vom Drei-Sterne-Koch kommt. Dann müssen diese Lebkuchen gegessen werden, auch ganz ohne schlechtes Gewissen. Achim, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich danke dir. Ich muss noch eine ergänzende Sache dazu sagen. Ich habe Christian gefragt, ob er die selber gemacht hat, weil die so lecker sind. Dann sagt er, nee, gerade nicht, weil die Lebkuchen lecker sind. Ich kann nicht backen, sagte Christian irgendwie. Also, das war ein Geschenk, aber ich weiß nicht, ob er die selber, ich denke nicht, dass er die selber gemacht hat, nur um bei der Wahrheit zu bleiben.
Solange es schmeckt, solange es schmeckt.
Ja, solange es schmeckt. Vielen Dank.